vor der Heiligkeit Gottes eigentlich nicht bestehen können. Diese fast instinktive Wahrnehmung des Menschen führt in den verschiedensten Religionen dazu, dass sich Menschen kasteien, um genügend würdig zu sein oder um die Würdigkeit zu erlangen, die sie denken, die sie von Gott haben müssten, von dem, was sie für Gott halten. Man spricht dann auch von Reinheit oder Heiligkeit. Der Mensch hat ein tiefes Empfinden für seine Unreinheit. Das hat mich ganz verblüfft. Im Moment ist das ziemlich in mit diesen Steinen. Und das hat mich ganz verblüfft, zu merken und zu hören, dass es bei diesen Steinen um Reinheit geht. Da werden Steine eingelegt, damit sie rein werden und damit sie auch uns als Menschen reinigen. Das ist tiefer, dieses Denken ist tiefer in uns Menschen drin, als wir das für wahr halten. Das tiefe Bewusstsein der Unreinheit. Und um Reinheit und Unreinheit geht es in unserem Text am heutigen Morgen. Das war ja nämlich auch das Anliegen der Juden, der Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie wollten rein sein vor Gott. Und sie kommen dann auch zu Jesus wegen diesem Problem. Und ich lese im Matthäusevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 20. Matthäusevangelium 15, die Verse 1 bis 20. Da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Satzungen der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet ihr denn Gottes Gebot um eurer Satzungen willen? Was hat Jesus ihnen gesagt? Denn Gott hat geboten: Du sollst Vater und Mutter ehren, wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Aber ihr lehrt, wer zu Vater oder Mutter sagt, eine Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, der braucht seinen Vater nicht zu ehren. Damit habt ihr Gottes Gebot aufgehoben um eurer Satzungen willen. Ihr Heuchler! Wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen: Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Und er rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen: Hört zu und begreift's. Was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Da traten seine Jünger zu ihm und fragten: Weißt du auch, dass die Pharisäer an dem Wort Anstoß nahmen, als sie es hörten? Aber er antwortete und sprach: Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Deute uns dies Gleichnis. Und Jesus sprach: Seid denn auch ihr noch immer unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeworfen? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Werke der Reinheit verführen zu ungerechtfertigter Sicherheit. Werke der Reinheit verführen zu ungerechtfertigter Sicherheit. So habe ich diesen Text überschrieben und wir werden zuerst sehen: Werke der Reinheit gebären Heuchler. Werke der Reinheit gebären Heuchler. Und als zweites, Werke der Reinheit lassen erblinden. Und als drittes, echte Reinheit wächst von innen. Werke der Reinheit gebären Heuchler. Jesus befindet sich im Gebiet des Sees Genezareth. In der Landschaft Galiläa, in der Gegend, verbrachte Jesus eigentlich die längste Zeit seines Dienstes in Galiläa. Er war ja in Kapernaum wohnhaft. Viele Menschen wurden gesund. Jesus hat sie geheilt, das sehen wir unmittelbar im Vers, der vor diesem Text geschrieben steht. Und nun bekommt Jesus hohen Besuch in Galiläa. Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem kamen zu Jesus. Sie galten als besonders wichtige und angesehene Leute, weil sie in Jerusalem im religiösen Zentrum des Judentums lebten. Über 100 Kilometer sind sie gereist, um Jesus eine Frage zu stellen. Warum übertreten deine Jünger die Satzungen der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Bis Jerusalem ist also die Klage über die Jünger Jesu gelangt, wie sie sich ungebührlich verhalten, den Satzungen der Ältesten zuwider. Es geht also um ein großes Vergehen, wenn man gegen die Satzungen der Ältesten verstieß. Diese Satzungen, denen gab man größte Autorität, größere als dem Gesetz Mose, als dem Propheten, als dem Alten Testament. So lehrte man beispielsweise unter den Gelehrten, wichtiger sind die Worte der Ältesten als die Worte der Propheten. Wichtiger sind die Worte der Ältesten als die der Propheten, also wichtiger als das Alte Testament. Oder, mein Sohn, sei vorsichtiger bei den Worten der Schriftgelehrten als bei den Worten der Tora, des Alten Testaments. Denn in den Worten der Tora gibt es Gebote und Verbote, aber bei den Worten der Schriftgelehrten gilt, dass wer sie übertritt, des Todes schuldig ist. Das war die Einstellung. Und nun haben sich diese Jünger erlaubt, eine solche Satzung zu übertreten. Eine Ungeheuerlichkeit in den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten. Ja, gar ein todeswürdiges Vergehen, wenn man diese Satzungen übertrat. Und nun hatten sie wieder einmal etwas Konkretes, das sie Jesus vorwerfen konnten, nämlich, dass seine Jünger die Hände nicht waschen, bevor sie Brot essen. Das heißt, bevor sie eine Mahlzeit einnehmen, man hat diesen Begriff so verwendet, weil Brot der Hauptbestandteil der Mahlzeit war und man hat oft die Zutaten in das Brot hineingelegt und so, ich weiß nicht, wer das kennt, Favelas, so in dieser Art, hat man dann die Speisen zu sich genommen. Also bevor sie eine Mahlzeit einnehmen, waschen sie die Hände nicht. Wir würden natürlich auch sagen, dass es sich doch gehört, vor dem Essen die Hände zu waschen. Und die Kinder haben vielleicht schon oft vor dem Essen dann noch schnell gesagt, habt ihr die Hände schon gewaschen? Und das gehört sich eigentlich. Aber hier ist nicht dieses Waschen von schmutzigen Händen gemeint. Sicherlich hatten die Jünger nicht mit verschmutzten Händen ihr Brot gegessen. Die Pharisäer sprechen von einer rituellen Waschung der Hände, die vor der Mahlzeit hätte vollzogen werden müssen. Es waren aber nicht nur die Jünger, die diese Vorschrift nicht hielten, aber vielleicht wagten die Schriftgelehrten nicht direkt Jesus anzugreifen, denn Jesus selbst hielt sich nicht an diese Vorschriften. So heißt es, als ihn ein Pharisäer zu Tische lud, heißt es, dass Jesus sich setzte, und der Pharisäer wunderte sich darüber, dass er sich nicht gewaschen hatte vor dem Essen Jesus. Lukas 11, Vers 37, wer das nachlesen will. Diese Waschung der Hände war eine umständliche Angelegenheit. Erstens musste man, also ist das wie eine Art Spülung. Und vor der ersten Spülung mussten die Hände schon sauber sein. Es durfte nichts mehr an den Händen sein, das verhindern könnte, dass irgendeine Stelle kein Wasser berührt. Somit musste man also schon mit sauberen Händen diese Waschung begehen. Dann wurden die Hände übergossen mit Wasser. Und dann wurde die Unreinheit, so dachten sie sich das, abgespült von den Händen. Nun war aber das Wasser, das erste Wasser unrein geworden durch die Abspülung. Deshalb musste man eine zweite Spülung machen, die das unreine Wasser noch abwusch. So waren die Vorschriften. Ich könnte noch ein, zwei Sachen anfügen, die da mussten berücksichtigt werden. Wer diese Waschungen nach den Satzungen der Ältesten nicht hielt, sich nicht daran orientierte, der beging geradezu ein Verbrechen. So heißt es bei den Gelehrten, wer Brot ohne Händeabspülung isst, ist wie einer, der einer Hure beiwohnt. So hart. Deshalb verstehen wir, dass die Schriftgelehrten über 100 Kilometer gereist sind, um Jesus das vorzuwerfen. Oder wer das Abspülen der Hände geringschätzt, wird aus der Welt gerissen. Das ist ja enorm. Wohlbemerkt, diese Aussagen stammen keineswegs aus dem Alten Testament, sondern aus den Überlieferungen, eben aus den Satzungen der Ältesten. Jesus lässt sich durch diesen Vorwurf nicht einschüchtern. Nein, er zeigt ihnen auf, was sie wirklich tun. Er sagt, warum übertretet ihr denn Gottes Gebote um eurer Satzungen willen? Er sagt ihnen, was er von ihrer hochgehaltenen Satzung hält. Sie führen dazu, diese Satzungen, die viel wichtigeren Ordnungen, nämlich Gottes Gebote, zu erfüllen. Sie dienen dazu, dass geradezu Gottes Gebot außer Kraft gesetzt wird. Dazu gibt er Ihnen ein praktisches Beispiel. In den 10 Geboten heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren, wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Eigentlich ein unmissverständliches Wort im Alten Testament. Und was haben die Schriftgelehrten und Ältesten in ihren Satzungen daraus gemacht? Der Sohn kann einfach in Form eines Gelöbnisses erklären, dass jeder Genuss den Eltern von ihm, also die Eltern von ihm haben könnten, außer Kraft gesetzt ist. Für sie wie eine Opfergabe sein soll. Also der Sohn sagt, Vater und Mutter, was ihr euch eigentlich zusteht von mir, ist für euch wie eine Opfergabe. Das heißt, ihr habt keinen Anspruch mehr. Und wenn sie dieses Gelöbnis ausgesprochen haben, dann waren sie frei von der Pflicht, die Eltern zu ehren. Was für ein Betrug. Wie abscheulich hier das Wort Gottes übergangen wird. Er sagt einfach, meint, das, was euch zusteht, ist eine Opfergabe. Aber er bringt sie nicht dem Tempel. Er behält sie selber. Und das hielten die Pharisäer für richtig. Solches Verhalten ist nichts anderes als Heuchelei. Und Jesus kann ihnen nichts anderes sagen als ihr Heuchler. Und er sagt ihnen das ins Gesicht. Jesaja hat deutlich von euch gesprochen. Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Den Menschen Lasten auferlegen, aber die eigentlichen Ordnungen, die Gott wirklich gefallen, beiseite schieben. Durch fromm erscheinende Praktiken, die durchaus streng und anspruchsvoll sind, die sogar große Opfer erfordern. Äußerlich erscheinen diese Werke der Reinheit beeindruckend. Welche Last nehmen diese Leute auf sich, die sich daran halten? Mit ihrem Tun und ihren Lippen scheinen sie fromm, aber... Und das wirft ihnen Jesus nun vor, ihr Herz ist weit von Gott entfernt. Und sie sind sogar so skrupellos und übertreten Gottes Gebote, ohne es selber noch wahrzunehmen. Jesus ruft nun das Volk zu sich, das vermutlich vor Ehrfurcht vor diesen hohen Herren zurückgetreten ist von Jesus. Er ruft sie zu sich und Jesus spricht nun zum Volk und sagt, was zum Munde hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Ist dieses Verhalten nicht immer eine Gefahr des frommen Menschen überhaupt? Stehen wir nicht alle genau in derselben Gefahr wie Schriftgelehrte und Pharisäer? Ich meine ja, wir stehen in derselben Gefahr. Wir stehen in der Tat in der Gefahr, dieses Verhalten eines frommen Menschen uns zu eigen zu machen. Wir stehen immer in der Gefahr, uns Verhaltensweisen anzueignen, die uns einen Schein der Frömmigkeit geben. In Wirklichkeit halten wir dadurch ein Problem verdeckt, welches wir eigentlich angehen müssten. Unser Verhalten gleicht dem eines Automobilisten. Da parkte ein Mann seinen Wagen vor einem Supermarkt. Als er zurückkam, sah er, dass der ganze Kühler eingedrückt war, fand aber keine Spur von dem Auto, das den Schaden verursacht hatte. Er wollte die Hoffnung schon aufgeben. Da bemerkte er unter dem Scheibenwischer ein Papier, ein Zettel, der da drunter geklemmt war. Als er es öffnete, fand er folgende Mitteilung. Während ich diesen Zettel für Sie schreibe, beobachten mich mindestens 16 Leute. Sie glauben, ich gebe Ihnen meinen Namen und meine Adresse. Gerade das tue ich nicht. Wie oft deckt sich bei uns der Augenschein nichts mit unserer tatsächlichen Denk- und Handlungsweise? Das ist die Gefahr des frommen Menschen. Und der sind wir ausgesetzt, dieser Gefahr. Wir können unsere Frömmigkeit an Äußerlichkeiten aufhängen. Zum Beispiel an Kleidern. Je nachdem, was für Kleider man anhat, je frömmer ist man, je weniger fromm. Formen der Reinheit kennen wir auch bei uns. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir den richtigen Blick bekommen. Werke der Reinheit als zweites lassen erblinden. Die Jünger kommen nun zu Jesus und teilen ihm mit, dass die Pharisäer sehr stark Anstoß an seine Aussage genommen hatten. Das wusste natürlich Jesus ohnehin. Vielleicht war es den Jüngern auch etwas peinlich, denn sie hatten vor diesen hohen Herren doch einen gewissen Respekt. Und Jesus ist sie so hart angegangen. In aller Öffentlichkeit bezichtigt er sie der Heuchelei. Wer hätte das schon gewagt? Die Vertreter der religiösen Führung aus Jerusalem ins Gesicht zu sagen, ihr Heuchler, und ihr seid fern von Gott. Das war den Jüngern vermutlich etwas ungemütlich. Sie kannten doch Jesus, wie er gegenüber den Huren und Zöllnern sehr sanftmütig war, aber hier so massiv vorging. Jesus wehrt ab. Sie sollen sich nur ärgern. Sie haben allen Grund dazu, denn sie sind blinde Blindenführer und sie werden allesamt in die Grube fallen, das heißt verloren gehen. Sie sind nicht Pflanzen des himmlischen Vaters, sondern Unkraut, das ausgerissen werden wird. Es ist ein Gerichtswort Jesu über sie. Diese Werke der Reinheit machten die Pharisäer und Schriftgelehrten blind, ihren eigenen Zustand zu erkennen. Wenn sie nicht zur Einsicht kommen, dann werden sie ein schlimmes Ende nehmen. Denn ihr Leben gründet nicht in Gott, wie sie der festen Überzeugung sind, sondern in ihrer eigenen Vorstellung von Reinheit und Heiligkeit. Wissen Sie, was Sie für eine Pflanze sind? Sind Sie eine Pflanze, die von Gott gepflanzt ist, wie Jesus sagt? Oder eine, die eben nicht von Gott gepflanzt ist? Gehören Sie zu den Pflanzen des Pharisäertums und Schriftgelehrten, die Gott ausreißen wird? Wer sich auf Menschenlehren beruft, der ist keine Pflanzung Gottes. So warnt Paulus die Kolosser, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle, in Christus, der Gottheit leibhaftig. In Jesus ist alles begründet, nicht in der Lehre von Menschen. Eine solche Lehre ist beispielsweise, tue Gutes und scheue niemanden. Viele leben nach diesem Prinzip. Wenn man Menschen fragt, warum sie meinen, in den Himmel zu kommen, kann einem begegnen, dass sie ihre guten Werke aufzählen. Es ist mir kürzlich so begegnet. Ich habe meinem Nachbarn stets geholfen. Ich habe niemandem etwas zuleide getan. Ich habe armen Menschen unterstützt. Ich unterstütze die Missionsarbeit, ich pflege Beziehung zu einem Patenkind in der dritten Welt und so weiter und so fort. Wirklich? Alles gute Dinge. Aber meinen Sie, das reicht, in den Himmel zu kommen? Nein. Das sind alles Menschenlehren, die uns glauben machen wollen, dass wir durch gute Werke in den Himmel kommen. Und wir werden blind für den einzig richtigen Weg, der in den Himmel führt. Der einzige Weg ist, dass unser Herz ausgewechselt wird. Das durch und durch unfähig ist, Gott recht zu ehren. Mit unseren Lippen können wir sehr fromm sein. So fromm, dass es einem fast manchmal übel wird. Wir können uns selber kasteien, aber unser Herz macht nicht mit. Gott zeigt, wo unser Problem liegt. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und wer das nicht glaubt, der hat sein Herz noch nicht erkannt. Der hat immer noch eine falsche Vorstellung über sich. Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht, dieses Herz zu bessern. Da muss Gott eingreifen und er möchte dies auch tun. Er tut dies kund dem Propheten Hesekiel, wo er sagt, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischendes Herz geben. Gott kann schon lange Herztransplantationen machen. Wir haben immer noch die größte Mühe damit. Er macht das schon lang. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott macht das aus uns. Gott will an dir eine Herztransplantation durchführen. Du musst es nur zulassen. Du musst nur hinhalten. Auch bei uns wird bei niemandem ein Organ verpflanzt, ohne dass er gefragt wird. Sonst würde man den Arzt nachher einklagen. Gott will diese Herzverpflanzung bei dir durchführen, aber du musst ihm hinhalten. Du musst sie wollen. Du musst überhaupt zuerst erkennen, dass du sie nötig hast, dass du ein neues Herz brauchst. Und wenn dir Gott ein neues Herz eingepflanzt hat, dann gehörst du zu den Pflanzen, die Gott gepflanzt hat. Dann gehörst du nicht zu denen, die ausgerissen werden, wie Jesus sagt. Dann hat für dich das Wort Jesu keine Gültigkeit. Die werden ausgerissen, die Blindenführer. Sondern dann bist du gepflanzt von Gott. Du hast ein neues Herz bekommen. Und ein neues Herz bekommst du oder kannst du bekommen, kann man sagen, auch eine neue Gesinnung, eine neue Einstellung. Wir müssen nur, wenn wir nur dazu stehen, dass unsere Gesinnung falsch ist. Und oft erschreckend verwerflich unsere Gedanken. Erschreckend verwerflich. Und wenn wir nur einmal dazu stehen, wer wir eigentlich sind. Und das sollten wir dann Gott sagen. Und er sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Und was macht er? Er löst unser Problem. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das macht Gott nicht unsere Werke, nicht durch unsere Hände waschen oder weiß ich was, sondern Gott reinigt uns. Nur er kann das tun. Dann reinigt uns Gott, nicht wir, durch äußerliche Dinge. Und darum ist Jesus am Kreuz gestorben für unsere Sünde, damit er uns reinigen kann. Lass dir doch ein neues Herz schenken, wenn du das nicht schon getan hast. Lass Gott dein steinernes Herz herausreißen und lass dir ein fleischernes geben, ein Bild für das neue Leben, das Gott dir schenken will. Und gerne bin ich bereit, bei dieser Verpflanzung behilflich zu sein. Nur verpflanzen wird Gott, nicht ich. Ich kann nur zeigen, wie wir Gott unser Herz hinlegen, das Steinerne auf den Tisch legen und sagen, daher, da ist nichts Gutes drin. Aber du kannst mir ein neues Herz geben. Und er wird es tun. Und drittes, echte Reinheit erwächst von innen. Die Jünger Jesu verstanden das Gleichnis nicht. Als Jesus meinte von dem, was man einnimmt, isst und was man ausgibt. Nun erklärt Jesus ihnen das unmissverständlich und sagt, merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Alles, was in den Menschen hineinkommt, verunreinigt ihn vor Gott nicht. Denn der Körper sorgt selbst dafür, dass das Unreine ausgesondert wird und ausgeworfen. Aber was aus dem Mund herauskommt, das kommt vom Herzen. Und das sind Dinge, die den Menschen unrein machen. Und nun wird Jesus ganz deutlich. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das alles kommt aus dem Herzen. Diese Dinge verunreinigen den Menschen. Diese Dinge verstoßen gegen Gottes Anordnungen. Und es nützt nichts, wenn man sich äußerlich reinhält und damit die innere Unreinheit überdeckt. So sagt Jesus an anderer Stelle auch wiederum ein klares Wort den Pharisäern. Ihr Pharisäer, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein. Super, reinliche Menschen. Aber euer Inneres ist voll Raubgier und Bosheit. Ihr Narren, hat nicht der, der das Äußere geschaffen hat, auch das Innere geschaffen? Gebt doch, was drinnen ist, als Almosen, siehe, dann ist euch alles rein. Gebt doch, was drinnen ist. Bringt doch endlich ans Licht, was in euch steckt. Und überdeckt nicht alles durch äußerliche Werke. Wie wir ja gesehen haben, will und kann Gott dieses schreckliche Herz, muss man sagen, auswechseln. Und wir bekommen eine neue Gesinnung. Wie wir im Römerbrief lesen, ist dann die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Das ist etwas Wunderbares. Gott gießt seine Liebe in unser Herz. Wir sind völlig unfähig zu lieben. Aber Gott gießt seine Liebe in unsere Herzen aus. Gott hat uns alles geschenkt, damit wir richtig miteinander umgehen können. Aber leider können wir trotzdem noch eigenmächtig handeln. Wir können unser Herz gewissermaßen einem Versteinerungsprozess anheimfallen lassen. Es ist nicht umsonst, dass Jakobus der Gemeinde sagen muss, Menschen, die Jesus kennen, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selber von der Hölle entzündet. So kann sogar die Zunge der Gläubigen werden. Wir können uns selbst beflecken mit unserer eigenen Zunge, uns verunreinigen. Leider können böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis wider jemand anderen, Lästerungen über unsere Lippen kommen als Kinder Gottes. Es ist tatsächlich möglich, dass das so geschieht. Damit verunreinigen wir uns selbst und wir richten großen Schaden an. Jakobus sagt, aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Und was meint er dazu? Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Es soll nicht so sein, dass aus dem Munde der Kinder Gottes Loben und Fluchen kommt. Das gehört sich nicht unter Christen. Geben wir Acht, dass wir mit unserer Zunge recht umgehen. Und wenn wir gefehlt haben, dann schenkt uns Gott glücklicherweise die Möglichkeit, dass wir von dieser Befleckung gereinigt werden. Denn er sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er, Jesus, im Licht ist, das heißt, wenn wir ans Licht bringen, was in uns ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Er macht uns wieder rein. Ich muss nicht durch gute Werke, durch Werke der Reinheit, allen Glauben machen, wie ein wunderbarer Christ ich bin und verberge die Bosheit meines Herzens, die Lästerungen, die Gedanken des Ehebruchs, sondern ich kann sagen, Jesus, ich habe Gedanken des Ehebruchs. Ich habe Gedanken der Unzucht. Ich habe böse Gedanken auch der Lästerung. Herr, ich habe ein böses Herz, vergib mir. Und Jesus reinigt dein Herz. Das hat er versprochen. Er macht uns rein von aller Sünde. Das ist eine wunderbare Zusage Gottes. Ich fasse zusammen. Werke der Reinheit verführen zu ungerechtfertigter Sicherheit. Werke der Reinheit gebären Heuchler, weil die Werke der Reinheit uns dazu verführen zu denken, weil wir das tun, sind wir rein. Wir halten uns äußerlich rein, obwohl wir innerlich noch einiges ans Licht zu bringen hätten. Und dann werden wir zu Heucheln. Und wir stehen alle, egal wie lange wir im Glauben stehen, wir stehen alle immer in der Gefahr, Werke mit Werken der Reinheit uns zu Heuchlern werden zu lassen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn wir uns da etwas vormachen wollen, dann müssen wir uns vielleicht noch etwas besser kennenlernen. Werke der Reinheit lassen erblinden, weil Werke der Reinheit uns eine falsche Sicherheit geben und wir auf uns selber beginnen zu bauen. Und echte Reinheit erwächst von innen. Sie erwächst dadurch, dass ich ehrlich mit meiner eigenen Gesinnung vor Gott stehe. Und ich Gott meine Gesinnung gebe. Ich musste auch schon vor Gott niederfallen und sagen, Herr, als Christ, ich bin durch und durch stolz, bis auf meine innersten Knochen. Herr, vergib mir meinen Stolz. Es gibt Momente, wo uns Gott ganz deutlich macht, wie unser Herz ist, auch als Gläubige. Und dann macht er neu. Und dann befreit er. Aber wenn wir uns immer fromm wehren, nein, ich kann gar nicht stolz sein, ich kann gar nicht böse Gedanken haben, das ist ja alles nicht möglich, dann betrügen wir uns selber. Wir dürfen nicht einfach auf die Pharisäer und Schriftgelehrten herabsehen. Vielmehr sollen wir aus ihrem falschen Verhalten lernen und uns selber in Acht nehmen. Setzen wir doch alles daran, dass die Anweisung des Paulus, die er an die Epheser richtet, auch in unseren Reihen immer stärker zum Tragen kommt, wenn er schreibt, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Amen. Ich bete mit uns. Herr, ich möchte dir danken, dass du ein lebendiger Gott bist. Und wir wissen und glauben, du hast die Welt erschaffen. Du hast gesprochen und alles ist entstanden. Du hast auch uns geschaffen. Und wir wissen auch, Herr, dass du uns gut geschaffen hast. Aber wir sind von dir abgefallen. Wir haben uns versündigt und wir haben ein böses Herz. Aber du hast durch deinen Sohn unser Herz verändert und ich danke dir dafür. Und hilf uns jetzt, denen, die dieses veränderte Herz haben, dass wir auch wirklich das leben und dass wir dir wohlgefallen und dass wir echte Reinheit in uns haben. Reinheit, die von dir kommt und nicht von unseren Werken. Und wenn jemand dich noch nicht kennt, Herr, so mache du doch das deutlich und schenke du auch dort neues, ewiges Leben, ein reines Herz. Amen.